dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und in diesem Podcast geht nichts ohne Klaus Püschel, den Mann, der die Toten versteht. Nach meiner Einschätzung der beste rechtsmedizinische Experte der Welt. Er weiß, wie es wirklich war. Hallo Klaus.
Moin Bettina, moin an alle Hörerinnen und Hörer. Also das Kompliment möchte ich jetzt erstmal gerne in abgewandelter Form zurückgeben. In unserem Podcast und in unserem kleinen Team geht nichts ohne Bettina Mittelacher, die total spannende, ja, kriminalistisch erfahrene, einfühlsame Gerichtsreporterin. Bettina, in unserem Team ist es ohne dich öd und leer.
Oh, das geht doch runter wie Öl. Vielen Dank. Nach dieser freundlichen Eröffnung wollen wir uns dann aber wieder weniger erfreulichen, aber hochspannenden Themen zuwenden. Konkret geht es um das Attentat eines 27-Jährigen gegen mehrere Hamburger. Der Angriff erfolgte in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek und er traf Menschen, die dem 27-Jährigen absolut nichts getan hatten. Sie waren schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort.
Absolut, das war genau so. Die Opfer wurden in einem Supermarkt bzw. auf offener Straße ohne jegliche Vorwarnung und ohne Chance sich zu wehren attackiert. Für den ersten Angriff brauchte der Täter an jenem 28. Juli 2017 gerade einmal wenige Sekunden. Erst angelte der 27-jährige Mann sich in dem Geschäft ein Messer aus dem Regal, zog dann blitzschnell die Schutzhülle des Schneidewerkzeugs ab und dann stach er sofort viermal auf sein erstes Opfer ein.
Und auch unmittelbar danach war Ahmed A. mehrfach gewalttätig. Der junge Palästinenser griff ebenfalls vor dem Laden mehrere weitere Menschen an, verursachte bei 6 Opfern teils lebensgefährliche Verletzungen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn er nicht von mutigen Leuten gestoppt worden wäre. Aber es war so, dass 7 Männer, als sie damals diesen Messerstecher auf der Straße sahen, sich Steine und Metallstangen und Stühle schnappten, also was sie gerade greifen konnten, und dann diesen Attentäter einkreisten und ihn tatsächlich außer Gefecht setzten.
Ja, das waren wirklich sehr engagierte Typen. Diese Männer wurden dann als die Helden von Barmbek gefeiert. Sie bekamen später auch den Jan-Karan-Preis für Zivilcourage. Absolut verdient, wie ich finde. Ich habe ja die Verletzungen gesehen, die der Täter mit seinem Messer verursacht hat und konnte insofern nachweisen, mit welcher Wucht er zugestochen hat, dass diese ja couragierten Männer sich ihm entgegengestellt haben und ihn außer Gefecht gesetzt haben. Das war großartig, nicht nur tapfer, sondern, wie ich finde, auch ausgesprochen pfiffig, weil sie eben mit einfachen Mitteln hier den Schutz der anderen letztlich erreicht haben, also mit Stühlen und solchen Werkzeugen.
Die Absicht des Messerstechers war ja, so hat es später zumindest die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage gegen die Täter formuliert, dass er so viele deutsche Staatsangehörige christlichen Glaubens wie möglich ermorden wollte. Ahmed A. habe aus einer islamistischen Gesinnung heraus gehandelt, hieß es dann in der Anklage. Lass uns doch zunächst mal bitte darüber sprechen, was sich an diesem 28. Juli 2017 tatsächlich ereignet hat.
Ja, das war ja relativ gut zu rekonstruieren, weil es eben auch viele Zeugen gab. Es war am Nachmittag in der Filiale eines Supermarktes an der Fuhlsbüttler Straße in Hamburg, wo das Ganze passiert ist. Laut Anklage, die dann später im Prozess gegen diesen Ahmad A. vor dem hanseatischen Oberlandesgericht verlesen wurde, geschah dann Folgendes. Der Täter nahm ein Kochmesser aus einer Auslage des Supermarktes und stach damit wuchtig auf einen völlig arglosen Kunden ein. Das 50-jährige Opfer verblutete noch am Tatort. Auch ein zweites Opfer wurde von dem Angreifer noch im Laden attackiert. Sodann stürmte der Messerstecher nach draußen und stach dort auf 5 weitere Menschen ein, verletzte sie teilweise schwer. Eins der Opfer war auch eine vorbeifahrende Radfahrerin.
Also welche Verletzung die Opfer konkret davon getragen haben, das sollten wir später noch thematisieren. Jedenfalls gelang es mehreren Augenzeugen, den Täter dann in Schach zu halten. Seine Taten, so hieß es bei der Bundesanwaltschaft, wolle Ahmad A., Zitat, im Kontext islamistischer Anschläge wahrgenommen und mitten als Beitrag zum weltweiten Dschihad verstanden wissen.
Mit anderen Worten, ihm kam es laut Bundesanwaltschaft darauf an, möglichst viele deutsche Staatsangehörige christlichen Glaubens zu töten, also Ungläubige aus seiner Sicht. Wie aus der Anklage hervorging, hatte sich in dem jungen Mann, der eigentlich aus Deutschland hätte ausreisen sollen und wollen, eine diffuse Wut aufgestaut. Das lag bei ihm in seinen Gedanken vor allem daran, dass er der Meinung war, die Muslime würden weltweit unterdrückt. Die Vorwürfe gegen ihn im Prozess vor dem Staatsschutzsenat in Hamburg lautete jetzt auf Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen und wegen 6-fachen versuchten Mordes sowie 6-facher gefährlicher Körperverletzung. Also ein Fall Mord und dann 6-fach Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Und der Angeklagte hat doch damals am ersten Prozesstag gegen ihn ein Geständnis abgelegt, oder?
Ja, also er räumte die Taten ein, beziehungsweise tat das der Verteidiger in seinem Namen. In der Erklärung hieß es, dass Ahmad A., Zitat, sich in allen Anklagepunkten ausdrücklich schuldig bekennt. Die Taten hatten aus seiner Sicht einen religiösen Hintergrund, sagte der Anwalt. Der Angeklagte habe unter einer sehr großen Anspannung gestanden, aus der heraus er die Taten begangen habe, sagte der Verteidiger dann weiter.
Also Bettina, nun mal ehrlich, große Anspannung heißt es da. Was soll denn los gewesen sein?
Also zunächst mal zum Prozessauftakt wirkte der Angeklagte wie versteinert. Das war der Eindruck, den man als Prozessbeobachter gewonnen hat. Er sprach sich vor sich hin. Was das war nicht zu verstehen. Er trug Vollbart und Brille. Bemerkenswert war, dass es von ihm zwar über seinen Anwalt ein Geständnis gab, aber dabei kein Wort des Angeklagten, in dem er etwa sein Bedauern ausdrückte oder sich an die Angehörigen des Getöteten oder eben an diese Menschen, die von ihm schwer verletzt worden waren, gewandt hat.
Wir wissen ja beide aus den Erfahrungen, aus unseren Berufen, dass sich eine Gewalttat nicht mit dem Angriff selber erledigt hat, sondern dass die Folgen für die Verletzten und dazu auch für ihre Angehörigen und Freunde, also vor allen Dingen auch für die Hinterbliebenen der Getöteten, noch sehr lange nachwirken. Wenn die Liebsten umgebracht wurden oder wenn man selber schwer verletzt wurde, hat das meist Auswirkungen, die das ganze weitere Leben zu spüren sind. Ich sage ja dann tatsächlich immer wieder, die Opfer oder auch ihre Angehörigen, die haben lebenslänglich.
Ja, das kann man durchaus so formulieren. Das habe ich in diesem Zusammenhang auch schon sehr oft gehört, diese Formulierung. Und vielleicht tut es dann tatsächlich dem einen oder anderen Opfer oder Angehörigen von Opfern gut, wenn sie eine Entschuldigung des Angeklagten hören. Ich habe aber als Gerichtsreporterin auch schon häufiger erlebt, dass die Opfer es gerade nicht wollen, dass man sich direkt an sie wendet. Auch das kann ich verstehen. Und warum Ahmad A. nun in diesem Prozess kein Wort des Bedauerns geäußert hat, da kann man nur mutmaßen. Denkbar ist, dass er meinte, man könne seine Tat nicht entschuldigen. Aber man berücksichtigt, wie er sich sehr bald nach seinen Verbrechen gegenüber Zeugen geäußert hat, liegt doch ein anderer Gedanke, finde ich, näher.
Welcher? Bettina, erzähl mal, was ist da von den Zeugen gekommen?
Also man kann das so verstehen, nach dem, was beobachtet wurde bei diesem Täter, dass Ahmed A. offenbar zumindest erstmal stolz auf seine Tat war. So erzählte ein LKA-Beamter als Zeuge vor Gericht, dass der 27-jährige Angeklagte sich 2 Tage nach dem Attentat regelrecht damit gebrüstet habe mit dieser Tat. Der Zeuge sagte weiter, als der Messerstecher erfahren habe, wie viele Opfer es gab, sei Ahmed A. erfreut gewesen. Und während der Vernehmung habe der gebürtige Palästinenser Gott gedankt, sagte der Zeuge weiter. Meinte dann weiter, der Mann habe süffisant gelächelt und eine stolze Körperhaltung eingenommen.
Naja, also für mich hört sich das jetzt eindeutig so an, als sei der Ahmed A. zumindest kurz nach der Tat noch sehr damit einverstanden gewesen, was er angerichtet hat. Da ist ja von Einsicht, Entschuldigung und so etwas überhaupt nicht die geringste Spur.
Das würde ich auch so verstehen. Damit hast du vollkommen recht. Der Zeuge berichtete weiter über den Verdächtigen. Zitat, er fand es schade, dass er nicht noch mehr töten konnte. Außerdem wäre er ja gerne als Märtyrer gestorben, sagte der Zeuge weiter. Zudem habe ihm Ahmed A. berichtet, dass er vor der Messerattacke über ein Attentat mit einem Lastwagen oder einem Auto nachgedacht habe. Da kommen doch Erinnerungen auf, oder?
Ja, Assoziationen. Das wäre dann ja in etwa so, wie der berüchtigte Attentäter vom Rudolf-Breitscheid-Platz in Berlin. Ich glaube, der hieß Anis Amri.
Ja.
Das war der Mann, der am 19. Dezember 2016, da war das, dass er etliche Menschen getötet hat und auch andere verletzt hat. Amri hatte ja zunächst den Fahrer eines Sattelzugs getötet. Ich glaube, das war ein Pole. Er hatte dadurch das Fahrzeug in seine Gewalt gebracht und diesen Sattelzug dann in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert. Infolge des Attentats starben insgesamt 13 Personen. 54 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Eine besonders folgenschwere, furchtbare Tat. Insofern ist es gut, dass Ahmed A. da nicht zum Nachahmer geworden ist. Aber seine Angriffe mit dem Messer hatten ja dramatische Folgen. Übrigens, Bettina, die Kollegen in Berlin, die ich ja gut kenne, haben mir über ihre rechtsmedizinische Arbeit da im Zusammenhang mit dem Geschehnis am Breitscheidsplatz berichtet. Und ich kann nur sagen, dass das für die Rechtsmediziner natürlich wieder eine große Herausforderung war, mit diesem Amok-Geschehen umzugehen und tatsächlich das Geschehnis zu rekonstruieren und die Todesursachen zu klären.
Aber soweit ich weiß, ist es ihnen doch gelungen und die Sache konnte aufgeklärt werden.
Ja klar, gab ja Zeugen und dieses Tatwerkzeug war klar, der Sattelzug. Haben wir ja gesagt, gut, dass das in Hamburg nicht der Fall war. Kommen wir zurück zu den Hintergründen, die hier bei uns offenbar zur Tat des Angeklagten geführt haben. Was ist da in der Gerichtsverhandlung zutage getreten? Berichte doch mal, Bettina.
Also offenbar handelte der Täter auch aus Frust. Über das Leben des Mannes bis zu dem Anschlag hier in Hamburg hat man dann im Prozess erfahren, dass er in Saudi-Arabien geboren wurde, seine Familie dann in den Gazastreifen zog. Die Kindheit und Jugend waren nach allem, was man so gehört hat, nicht sonderlich religiös geprägt. Nach dem Abitur, das Ahmed A. dann 2008 absolviert hat, verließ er den Gazastreifen, wanderte erst nach Norwegen aus. Er erzählte im Prozess bzw. bei den Ermittlungen, er habe sich von der westlichen Lebensweise angezogen gefühlt.
Das klingt ja ganz anders als das Geschehen ist, mit dem er hier bei uns in Hamburg amokartig agiert hat. Was war denn von ihm damit gemeint, angezogen von westlicher Lebensweise?
Also der Angeklagte sagt, er habe Alkohol getrunken und Drogen konsumiert. Er formulierte das so, ich habe nur meine Lust hinterher gejagt.
Das ist westlich.
So hat er das offenbar interpretiert. Also ich würde es auch nicht unbedingt als westlich bezeichnen, aber bei ihm kam das offenbar so an. Nachdem er dann
sehr einseitig.
Ja, also definitiv. Nachdem er erst in Norwegen gelebt hat, sei er dann nach weiteren Stationen in Europa, in Schweden und Spanien schließlich nach Deutschland gekommen. Doch dieses Land, also unser Land, habe ihn dann enttäuscht. Er sagte, ich hatte den Eindruck, dass ich nicht willkommen bin. Ende 2016 wurde sein Asylantrag in Deutschland abgelehnt und dann habe er wieder nach Gaza, also zurück nach in sein Heimatland, ausreisen wollen. Aber es hätten Papiere gefehlt. Und zu dieser persönlichen Situation, die Ahmad A. offenbar als Dilemma empfunden hat, er will ausreisen, kann aber nicht, kam außerdem noch eine politische Entwicklung. Und zwar hat sich der 27-Jährige radikalisiert.
Ja, der hat sich offensichtlich ja irgendwie völlig geistig, psychologisch gedreht. Da soll doch eine Rolle gespielt haben, dass nach seiner Ansicht die Muslime weltweit unterdrückt würden. Außerdem beschäftigte sich der 27-Jährige gedanklich intensiv damit, dass israelitische Sicherheitskräfte seinen Glaubensbrüdern den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem erschwerten. Aus Sicht von Ahmad A. trug Deutschland daran eine Mitverantwortung und deshalb hätten möglichst viele Deutsche auch sterben sollen.
So wurde es jedenfalls in der Anklage dargelegt. Demnach wurde auch nach der Tat von Ermittlern in dem Zimmer des Täters eine selbstgebastelte IS-Fahne entdeckt. Außerdem sagte er offenbar zu den Vernehmungsbeamten, ich bin ein Terrorist. In der Anklage hieß es auch, dass Ahmad A. das Messer, mit dem er damals die Tat ausübte, als Schwert bezeichnet habe. Das bringt mich jetzt dazu, dich doch nach den Verletzungen zu fragen, die der 27-Jährige den Opfern beigebracht hat. Du hast doch im Prozess als rechtsmedizinischer Experte ausgesagt.
Ja, in Hamburg gehörte diese Arbeit bekanntlich jahrzehntelang zu meinem Repertoire. Da war ich Profi.
Der Chef der Rechtsmedizin, darf man ruhig so sagen.
Also, zurück zur Sache. Der 50-Jährige, also das erste Opfer, der Mann, auf den Ahmad A. als erstes eingestochen hat, hatte überhaupt keine Chance zu überleben. 2 Stiche in die Brust und in die Bauchhöhle, die sind absolut tödlich gewesen. Sie drangen jeweils 18 beziehungsweise 21 Zentimeter tief in den Körper des Opfers ein. Der Täter muss das Messer ja sozusagen bis zum Heft in den Körper des 50-Jährigen hineingerammt haben. Die Stiche hatten eine solche Wucht, dass es sogar zu Einkerbungen an diversen Knochen kam, konkret im Bereich der Rippen und dann vor allen Dingen der Wirbelsäule. Also da steckte eindeutig Tötungsabsicht dahinter.
Und dann hat der Täter auch noch sehr schnell im Laden ein zweites Opfer angegriffen.
Richtig, der 56-Jährige, also das Opfer, was als nächstes attackiert wurde, überlebte dann glücklicherweise, ja, aber nur dank einer sehr schnellen Notoperation. Eine weitere Frau, die der Täter dann vor dem Laden niederstach, wurde durch einen Stich in den Brustkorb schwer verletzt. Eine Radfahrerin kam relativ glimpflich davon. Gegen sie richtete der Täter einen kraftvollen Stich, der wohl Richtung Herz gehen sollte. der die Frau auf ihrem ja relativ schnellen Fahrrad, was sie auch wendig bedient hat, aber dann glücklicherweise knapp verfehlt hat.
Also dazu kann ich nur sagen, wirklich eine glückliche Fügung. Wenn das jetzt um diese Radfahrerin geht und die eben auf ihrem Bike, also auf dem Fahrrad unterwegs war, da haben doch sicherlich dabei, wie der Stich dann geführt wurde, ob er sie dann nicht getroffen hat, wirklich Zentimeter oder Millisekunden eine Rolle gespielt. Ob und wenn ja, der Täter sie getroffen hätte?
Ja, die Fahrerin hat das tatsächlich sozusagen noch aus den Augenwinkeln gesehen. Der Stich ging eindeutig Richtung Brustkorb, Richtung Herz und durch eine schnelle Ausweichbewegung ist es der Frau tatsächlich gelungen, so auszuweichen, dass der Stich daneben gegangen ist. Also auch bei dieser Fahrerin hätte man dann sagen müssen, zur falschen Zeit am falschen Ort, diesmal mit dem Fahrrad. Aber das ist ja gut gegangen und die Frau hat eben in dem Fall ja sehr, sehr, sehr gut reagiert.
Ein paar Worte bitte noch zu den weiteren Opfern. Da gab es doch noch andere schwer und etwas weniger schwer Verletzte.
Zu den Verletzungen der weiteren Opfer kann ich noch sagen, dass zwei von ihnen akut lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Zwei weitere Männer und eine Frau befanden sich in potenzieller Lebensgefahr, weil die Stiche nur ganz knapp lebenswichtige Gefäße oder Organe verfehlten. Also damit meine ich so die Körperhauptschlagader oder die Halsschlagader oder eben das Herz und die Lunge. Eine andere Frau trug weniger gravierende Verletzungen davon, zwar auch an der Brust, aber da wurde die Brusthülle nicht eröffnet.
Lass uns doch bitte jetzt darüber sprechen, wie an jedem Tag noch Schlimmeres verhindert wurde. Wir haben ja schon erwähnt, dass es mehrere Männer gab, die sich unter anderem Stühle geschnappt und den Messerstecher eingekreist und ihn zum Aufgeben gebracht haben. Einer dieser Männer war ein damals 21-Jähriger, der dann im Prozess als Zeuge ausgesagt hat.
Ja, das ist ja interessant. Was hat der denn im Einzelnen erzählt?
Also der 21-Jährige saß an jedem Tag in dem Supermarkt an der Kasse, als er Gläser splittern und ein Mann Allahu Akbar brüllen hörte. Ich hatte große Angst, sagte der Zeuge im Prozess. Als ich mich an der Tür umdrehte, sah ich einen jungen Mann mit einem Messer in der Hand. Die Hand war voller Blut, sagte der Zeuge. Ich dachte nur, wir müssen etwas unternehmen. Er wollte Leute töten. Und draußen, so erzählte es der Supermarktmitarbeiter, habe sich dann mit einem Stuhl bewaffnet und so viele Menschen wie möglich gewarnt. Inzwischen hatten weitere Männer den Angreifer verfolgt und die haben ihn dann angesprochen und sagten zu diesem Messermann, tu das nicht. Und der Zeuge sagte dann, darauf hörte ich, wie dieser Angreifer sage, lasst mich, wenn ihr kommt, seid ihr auch dran.
Ja, ganz offensichtlich war der Täter entschlossen, möglichst viele Opfer zu finden und sie möglichst schwer zu verletzen. Das klingt jedenfalls sehr, sehr bedrohlich. Ihr seid alle dran sozusagen. Die anderen Menschen waren sicher in großer Gefahr.
Also so hört sich das definitiv an. Interessant war auch, was der Zeuge noch erzählte, dass er nämlich später seine Arbeit in dem Supermarkt gekündigt habe. Er sagte nämlich, die Bilder, die er da gesehen hat, das, was er erlebt hat, wo er Augenzeuge wurde, die hätten ihn nicht mehr losgelassen. Und wenn er danach, ein paar Tage danach, also zunächst noch versucht hatte, zur Arbeit in den Supermarkt zu gehen, da habe er dann immer wieder an diesen Messerangriff denken müssen.
Ja, ein Beispiel dafür, dass die Opfer häufig noch viel weitergehend betroffen sind, als es die Verletzung erstmal aussagt, die da vor Gericht verhandelt wird. Bettina, den Beginn dieses Exzesses in dem Supermarkt hatte doch auch noch ein weiterer Mitarbeiter erlebt, wenn ich mich da richtig erinnere. Dieser Mann war doch ebenfalls als Zeuge über die Geschehnisse da vor der Gerichts- oder in der Gerichtsverhandlung. Was hat der geschildert?
Also das war ein 20-Jähriger, der damals ebenfalls Auszubildender in diesem Supermarkt war. Er sagte, er sei auf dem Weg in die Pause gewesen und in diesem Moment sei Ahmed A. dann auf ihn zugestürmt. Der Zeuge erzählte, er war blutverschmiert, hat Mordlust ausgestrahlt. Voller Angst ist dieser Zeuge dann ins Lager geflohen und hat sich dort eingeschlossen nach seiner Darstellung. Ein anderer Mann, der ebenfalls der Zeuge ausgesagt hat, half mit, den Täter unschädlich zu machen. Und das war ein Zeitungszusteller, der gerade in der Nähe war. Dieser 49-Jährige erzählte, er habe den Messerstecher auf Arabisch angesprochen. Er erzählte dann im Prozess, ich sagte, Junge, wach auf, wirf das Messer weg.
Ja, das war sicherlich in dem Augenblick sehr passend, eine gute Idee, dass er ihn auch noch auf Arabisch versucht hat zu beeinflussen und zu beruhigen. Ich finde das sehr mutig.
Auf jeden Fall. Courage zeigte auch ein 40-Jähriger, der in der Nähe des Supermarktes mit seinen Kindern spazieren gegangen war. Der hat sich dann ein herumliegendes Paket geschnappt und erzählte, er sei damit in Richtung Ahmed A. gelaufen und habe ihm zugerufen, du Hund, du bist kein Mann. Und daraufhin habe der ihm entgegnet, ich will nichts von euch, ich will nur die anderen, die Ungläubigen. Und dieser 40-jährige Zeuge, der hat dann nach seiner Darstellung gesagt, dazu musst du uns erst kriegen.
Also offensichtlich war das ja auch ein Muslim und man sollte hier noch einmal betonen, dass auch die Muslime da ihren sogenannten Glaubenskrieger letztlich eingekesselt zur Strecke gebracht haben. Wir sollten nochmal daran erinnern, dass der Ahmed A. ja nach seinem eigenen Bekenntnis die sogenannten Ungläubigen angreifen wollte. Das hat er eindeutig so formuliert. Und diese hat er offensichtlich an der Hautfarbe erkannt oder identifiziert oder festgemacht. Was ja auch ein bisschen wenig gezielt, aber die Männer, die sich ihm entgegenstellten, das waren dann aber überwiegend Menschen offensichtlich südländischen Typus oder auch Muslime, nicht wahr?
Ja, in einer Nebenstraße kreisten diese Männer den Messerstecher ein, bewarfen unter anderem dann mit diesen Stühlen, die sie da sich geschnappt hatten. Und mit einem Steinwurf gegen den Kopf habe einer der Verfolger dann den Attentäter außer Gefecht setzen können. Ein anderer habe mit einer Metallstange auf ihn eingeschlagen, hieß es später in den Prozess. Also die haben wirklich zusammengearbeitet, um ihn unschädlich zu machen. Und ja, mal, also wir wissen nicht, was sonst noch alles passiert wäre, wenn dieser Mann nicht gestoppt worden wäre.
Nachträglich wurde doch ermittelt, dass dieser Messersticher schon eine Weile in Hamburg lebte, als das Ganze passiert ist und sich offensichtlich hier bei uns radikalisiert hat. Auch dazu gab es Menschen aus seinem Umfeld, die im Prozess ihre Beobachtungen geschildert hatten. Was haben die denn berichtet über den Palästinenser, Bettina?
Also darüber, wie sich die Entwicklung des Angeklagten in den Wochen vor der Tat abgezeichnet hat, dazu hat ein weiterer Zeuge im Prozess ausgesagt. Der Mitarbeiter der Wohnunterkunft, in der Ahmed A. gelebt hatte, erzählte, man habe schon früher eine Radikalisierung dieses Mannes, also von Ahmed A., befürchtet. Ein weiterer Zeuge, der seinerzeit Kontakt zu Ahmed A. hatte, sagte, dass dieser schon beim ersten Besuch, Zitat, instabil, misstrauisch und hoffnungslos gewirkt habe. Bei einem weiteren Treffen im November habe ihn Ahmed A. als Agenten der Behörde bezeichnet. Und der Zeuge sagte weiter, ich hatte Angst vor ihm und dachte, dass ich diesen Tag nicht überleben werde.
Erwähnen sollten wir noch, was der psychiatrische Sachverständige, also der Gutachter im Prozess über Ahmed A. gesagt hat. Der Angeklagte habe ihm erklärt, der Vorfall, ja, Vorfall ist ja auch ein Ausdruck, der extrem daneben liegt. Es war ein Mordgeschehen. Also das sei nicht seine eigene Entscheidung gewesen, sondern Gottes Wille. Und Das hat er dem psychiatrischen Experten so gesagt. Dieser hat ja festgestellt, dass der phasenhafte Verlauf der Radikalisierung bei diesem Mann auffällig war. Nach der Gründung des Islamischen Staates, also wir reden jetzt von IS, diese Bezeichnung kennen ja unsere Hörer, also nach der Gründung des IS im Jahr 2014 hat sich unser Ahmed A. Propagandavideos der Terrororganisation angesehen. Im März 2016 habe er dann nach seinen eigenen Angaben den Koran plötzlich vollkommen verstanden und sei davon überwältigt gewesen geradezu. Er habe dann die Menschen nur noch in wahre Gläubige und Heuchler unterteilt. Und letztlich habe er die anderen dann auch als Hunde tituliert.
Also dazu sollte man wissen, dass Hunde im arabischen Raum als Beleidigung gilt. Aber nochmal zurück zu dem, was der Sachverständige weiter erläuterte. Er sagte, dass Ahmed A. sich selber entschieden habe, nach Europa zu gehen. Das hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt. Angezogen worden sei er vom westlichen Lebensstil, den er aus Filmen kannte. Frauen und Werbeplakate hätten ihn immer wieder in Versuchung gebracht. Aber nun, einige Jahre später und nach der Tat, nun sei Ahmed A. dankbar für die Inhaftierung. Denn sonst wäre er weiter anfällig für Versuchung gewesen. Das hat der Angeklagte offenbar so genauso dem Gutachter gesagt.
Ja, in meinen Augen ist das jetzt eine merkwürdige Wendung. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie weit das glaubhaft ist und wie weit das dann auch nur eine Schutzbehauptung ist, um vielleicht einem härteren Urteil zu entgehen. Also ich bin da sehr skeptisch. Ich habe damals die Berichterstattung über den Prozess intensiv verfolgt, so dann auch die Aussagen von Zeugen. Du hast ja auch darüber berichtet. Was mir aufgefallen ist, dass sich der Angeklagte zu Prozessbeginn ja zu seinen Taten bekannt hat, aber, das haben wir ja auch deutlich dargestellt, hat offensichtlich überhaupt keine Reue gezeigt. Später hörte sich auch das anders an und man fragt sich auch da in Bezug auf diese Reue und das Verhalten gegenüber den Angehörigen der Opfer, wie weit das echt war. Bettina, erzähl.
Ja, in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung entschuldigte sich Ahmed A. erstmals bei den Opfern und ihren Familien, die noch lange unter den Folgen der Tat gelitten haben und sehr wahrscheinlich bis heute leiden. Der Angeklagte sagte, er wisse nun, dass er nicht das Recht habe, das Leben anderer zu beenden.
Reichlich spät kommt diese Erkenntnis.
Ja, aber immerhin, das muss man dann doch würdigen. Das hat das Gericht sicherlich auch getan. Er sagte dann aber weiter, ganz richtig, ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. In Richtung der Opfer bzw. der Angehörigen des Getöteten sagte er weiter, ich kann Sie nur um Verzeihung bitten. Bitte akzeptieren Sie meine Entschuldigung mit großem Bedauern. Unser Verteidiger betonte, Ahmed A. sei inzwischen ein anderer Mensch.
Also ich kann das irgendwie nicht glauben, nicht nachvollziehen. Ja, kommen wir zum Urteil, wie das ausgefallen ist. Und da kann man sagen, dass das Gericht eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgesprochen hat. Einerseits wegen Mordes und dann wegen der diversen Körperverletzungsverbrechen. Und das ist jetzt schon besonders wichtig, das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.
Also dazu möchte ich gerne kurz erklären. Hörer unseres Podcasts, die regelmäßig einschalten, die kennen das. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen. Eine besondere Schwere der Schuld kann vorliegen, wenn nach der Feststellung des Gerichts eine besondere Verwerflichkeit der Tatausführung gegeben ist oder wenn es bei den Motiven eine besondere Verwerflichkeit gab. Ein weiteres mögliches Kriterium für eine besondere Schwere der Schuld wäre auch, wenn es mehrere Opfer bei einer Tat gibt, es mehrere sogenannte Mordmerkmale gibt, also beispielsweise Heimtücke und Habgier. Oder ein weiteres Kriterium für die besondere Schwere der Schuld, wenn mit dem Mord weitere schwere Straftaten begangen wurden.
Also entscheidend für den Angeklagten ist natürlich, was die besondere Schwere der Schuld für das Ausmaß seiner Strafe bedeutet, nämlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass Ahmad A. nach 15 Jahren freikommt. Der 27-Jährige, das ist auch noch wichtig, sei laut Gutachten des Psychiaters, der ihn untersucht hat, voll schuldfähig. Das hat das Gericht auch so übernommen. Und der Vorsitzende Richter hat dann ausdrücklich nochmal wieder gesagt, der Angeklagte wollte so viele Ungläubige wie möglich töten. Und das war jetzt dann eben auch eindeutig die Grundlage dafür, dass die besondere Schwere der Schuld dann festgestellt worden ist.
Ja, du hast eben gesagt, Ungläubige. Und wer ungläubig war, das habe Ahmad A. daran festgemacht, wer eine helle Hautfarbe hatte. Und dann kam es ja zu dieser Tat, bei der wir, wie wir es schon erwähnt haben, im Supermarkt dann dieses Messer aus der Verpackung gezogen wurde und auf mehrere Menschen losgegangen wurde. Übrigens ein Messer mit 20 Zentimeter Klinge, das hast du sicherlich auch anhand der Verletzungen, die die Opfer davongetragen haben, feststellen können.
Ja, naja, habe ich ja vorhin gesagt, also der eine Stichkanal war sogar 21 Zentimeter lang, der hat also das Gewebe auch noch ein bisschen zusammengedrückt, sodass die Spitze des Messers letztlich tiefer eingedrungen ist, als die Länge der Klinge war.
Also zurück zur Urteilsverkündung. Wir wissen ja, dass das eine Opfer so schwer verletzt wurde, dass er schon am Tatort verblutete. Und die sechs Menschen, die teils lebensgefährliche Verletzungen erlitten, die leiden weiter unter den Folgen. Das hat auch der Vorsitzende explizit in der Urteilsbegründung nochmal dargestellt. Und über den Angeklagten hieß es in der Urteilsbegründung, Ahmad A. habe sich im Ausland zwar um Asyl bemüht, diese Anträge seien jedoch immer wieder abgelehnt worden. Schließlich sei Ahmad A. ja nicht politisch verfolgt gewesen, deshalb hätte er dann eben ausreisen sollen eigentlich. Die Ausreise aus Deutschland sei dann aber an den fehlenden Dokumenten gescheitert.
Also das möchte ich gerne hier auch nochmal betonen. Es ergibt sich aus der Vorgeschichte überhaupt nichts in der Richtung, dass er unter politischer Verfolgung gelitten hat. Ganz im Gegenteil, er hatte ein eigenes Interesse daran, in den Westen zu gehen. Und ihn hat dann seinerzeit die westliche Lebensweise angemacht. Nun weiter, dass die Beendigung des Abenteuers Europa in einer Sackgasse enden würde, war für ihn dann sehr belastend. Das sagten die Richter. Und in dieser Situation hat er sich radikalisiert. Ich finde das wenig überzeugend, aber darum geht's ja jetzt nicht. Der Ahmad sei von der schlichten These des IS fasziniert gewesen, dass an allem Übel die Ungläubigen schuld sind. Das ist ja tatsächlich eine unglaubliche Vereinfachung und Anschuldigung. Muslime müssten sich deswegen jetzt weltweit wehren. Und immer wieder sei phasenweise religiöser Fanatismus in ihm aufgebrochen. Das haben die Richter dem Verlauf der Verhandlung entnommen. Schließlich habe er sich dann zum Töten entschlossen und habe unter seinen lauten Rufen Allah Akbar die Menschen angegriffen. Und das waren Menschen, die nichts, aber auch wirklich gar nichts für seine persönliche Situation oder die Lage in seinem Land konnten. Das betonten die Richter und insbesondere der Vorsitzende Richter.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen, dass die Richter die Messerangriffe ebenso wie die Bundesanwaltschaft als direkte Folge der Radikalisierung werteten. Geplant habe Ahmad A. die Tat zwar nicht. Es handelte sich um eine relative Spontantat, sagte der Richter. Am Morgen hatte Ahmad A., so haben es Zeugen berichtet, noch in seiner Langenhorner Unterkunft mit einem Mitbewohner Tee getrunken und sich verabschiedet. mit den Worten bis heute Abend.
Ja, man sieht es den Menschen nicht ohne weiteres an, was sich hinter Stirn so abspielt, sodass es dann zu so überraschenden, völlig überraschenden Ausbrüchen und Amokläufen kommen kann. Also aus dem gemütlichen Abend ist nichts geworden. Diesen Abend und die folgende Zeit verbrachte bzw. verbringt der Messerstecher und Amokläufer von Barmbek in Haft, wie wir wissen, und da wird er auch noch lange bleiben.
Vielen Dank, Klaus. Wieder ein ganz anderes Thema, auch ein Fall, der Hamburg nach meiner Erinnerung sehr aufgewühlt hat. Ein Attentat auf offener Straße, Morde an wirklich Unschuldigen, also an Menschen, die dem späteren Täter nichts getan hatten, die ihn in keiner Weise provoziert hatten. Aber wir wissen durch unsere Berufe auch, das ist das Leben, auch dass sowas passiert, wirklich tragisch.
Ja, nochmal, das kann jederzeit überall passieren, nicht nur in einer Metropole wie Hamburg, sondern auch andernorts. Und das ist ja auch ja das einerseits Bedrohliche und andererseits wieder mal ein Grund zu sagen, genieße den Augenblick, wir wissen nicht, wie es weitergeht und hoffentlich begegnet einem selbst oder Familienmitgliedern nicht einmal ein solcher Amokläufer. Tja, tschüss aus meiner Sicht.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%. Unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.